Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was für uns alle, glaube ich, sehr wichtig und sehr relevant in unserem Krishna-Bewusstsein ist. Denn eine der Erfahrungen, die ich machen durfte in Vrindavan, ist, dass wir nie alleine irgendwo hinreisen, sondern wir haben immer etwas bei uns, in unserem Handgepäck, in unserer Hosentasche, in unserer Kurtertasche oder in unserem kleinen Reißverschlusstäschchen am Beatback. Und das ist unser Geist und unser falsches Ego. Und solange wir uns nicht darüber bewusst werden, dass wir diese beiden Dinge immer bei uns haben und dass sie einen nicht unermesslichen Einfluss auf unsere Wahrnehmung der Welt haben und darauf haben, wie wir in dieser Welt agieren, kann es sogar passieren, dass man auf eine Pilgerreise in das heilige Land Vrindavan geht und einfach nur die Lautstärke und den Lärm und die gestressten Inder und den Schmutz wahrnimmt und Krishna dabei vergisst. Was zu schweigen davon, wenn man hier im relativ vergleichsweise ruhigen, aber trotzdem stressigen, dunklen Berlin sitzt und man denkt, irgendwie, wo ist Krishna eigentlich in meinem Leben? Und darum soll es heute gehen, wie wir Krishna wahrnehmen können und wie wir eigentlich Krishna verstehen können. Und da in Verbindung damit möchte ich ein paar Dinge mit euch teilen, die ich in Vrindavan auf meiner Reise jetzt erfahren habe. Dazu lesen wir einen Vers aus der Bhagavad Gita, aus dem dritten Kapitel Karma Yoga, Vers 27. Prakrite kriya manani gunai karmani sarvasha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Prakrite.
Prakrite.
Der materiellen Natur.
Der materiellen Natur.
Kriya manani.
Kriya manani.
Werden ausgeführt.
Werden ausgeführt.
Gunai.
Gunai.
Von den Erscheinungsweisen.
Karmani,
Karmani, Tätigkeiten,
Sarvashaha,
Sarvashaha,
alle Arten von,
alle Arten von,
Ahankara Vimuda,
Ahankara Vimuda,
verwirrt durch falsches Ego,
verwirrt durch falsches Ego.
Atma,
Atma,
die spirituelle Seele,
die spirituelle Seele.
Karta,
Karta,
der Handelnde.
Der Handelnde.
Aham,
Aham,
ich,
ich,
iti,
iti,
so,
so,
manyate,
manyate,
sie denkt,
sie denkt.
Übersetzung.
Die vom Einfluss des falschen Ego verwirrte spirituelle Seele hält sich selbst für den Ausführenden von Tätigkeiten, die in Wirklichkeit von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgeführt werden. Erläuterung. Zwei Menschen, die gleiche Arbeit verrichten, der eine im Krishna-Bewusstsein und der andere im materiellen Bewusstsein, scheinen auf der gleichen Ebene zu handeln. Doch in Wirklichkeit besteht zwischen ihnen ein gewaltiger Unterschied. Der Mensch im materiellen Bewusstsein ist aufgrund von falschem Ego davon überzeugt, selbst der Ausführende aller Tätigkeiten zu sein. Er weiß nicht, dass der Mechanismus des Körpers ein Produkt der materiellen Natur ist, die unter der Aufsicht des höchsten Herrn tätig ist. Ein Materialist weiß nicht, dass er letztlich unter Krishnas Kontrolle steht. Weil er unter dem Einfluss des falschen Ego steht, nimmt er für sich das Verdienst in Anspruch, alles, was er tut, unabhängig getan zu haben. Aber darin erkennt man nur seine Unwissenheit. Er weiß nicht, dass sein grob und feinstofflicher Körper auf Anordnung der höchsten Persönlichkeit Gottes von der materiellen Natur geschaffen wurden, und dass er daher seinen Körper und seinen Geist im Dienste Krishnas, im Krishna-Bewusstsein, beschäftigen sollte. Der Mensch in Unwissenheit vergisst, dass die höchste Persönlichkeit Gottes als Rishikesh, der Meister der Sinne des materiellen Körpers, bezeichnet wird, denn weil er seine Sinne auf der Suche nach Sinnbefriedigung für so lange Zeit missbraucht hat,
ist er durch das falsche Ego, das ihn seine ewige Beziehung zu Krishna vergessen lässt, völlig verwirrt. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namini Namaste Saraswati Devi Gora Vami Pacharini Nirvishesha Shani Vari Paskatari Shatarini Vancha Kalpa Darupyascha Kripa Sintu Ve Eva Cha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sari Gaura Vattavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Das falsche Ego wird hier mit dem Sanskrit-Begriff Ahankara bezeichnet. Und mit Ahankara wird auch öfters im Bhagavatam über den Knoten im Herzen gesprochen. Das falsche Ego bildet so etwas wie ein Knoten in unserem Herzen, in unserem Bewusstsein, was uns letztendlich an diese materielle Welt bindet, durch einen ganz festen Knoten. Und warum? Weil man aufgrund dieses falschen Egos denkt, ich selber bin der Handelnde. Ich bin unabhängig in meinen Handlungen, in meinem Denken, in meinen Wünschen, in meinen Talenten, Fähigkeiten und so weiter von irgendjemandem. Weder von der unmittelbaren Umgebung, die mich umgibt, noch von irgendwelchen höheren Naturgesetzen, und schlussendlich bin ich unabhängig von Gott, unabhängig von Krishna. Und dieses falsche Ego führt letztendlich dazu, dass sich in unserem Bewusstsein die Überzeugung breit macht, dass ich bin der Handelnde und ich bin das Zentrum von allem. Und alles dient letztendlich nur meiner eigenen Sinnbefriedigung, meiner eigenen Freude. Und was in dem Moment passiert, ist, dass man sich dadurch völlig von der spirituellen Realität, von der spirituellen Wahrheit, die uns ständig umgibt, abkoppelt. Denn die spirituelle Realität ist genau das Gegenteil von diesem Ahankara-Denken. Die spirituelle Realität ist, dass wir ständig umgeben sind von Krishnas äußerer Energie. Und wenn wir uns Krishna zuwenden, stehen wir ständig in Verbindung mit Krishnas innerer Energie. Und diese Verbindung, die wir eingehen, ist eine Verbindung des Dienens. Wir dienen Krishna in Krishnas innerer Energie, wenn wir Bhakti ausführen, aber wir dienen auch Krishnas äußerer Energie, wenn wir einfach nur in dieser Welt handeln. Krishna sagt in der Bhagavad Gita an einer anderen Stelle, letztendlich dient mir jeder, ob er es weiß oder nicht. Warum? Weil letztendlich alles von Krishna ausgeht. Unser Bewusstsein trennt uns vielleicht von diesem Verständnis, aber selbst unbewusst dienen wir letztendlich immer Krishna, Krishnas äußere Energie. Aber obwohl wir diesen unbewussten Dienst ausführen und vielleicht sogar diesen ungewollten Dienst, weil wer will schon dienen, denken wir dann doch die ganze Zeit, na eigentlich, ja, das ist vielleicht ein schönes Konzept, eine schöne Philosophie, aber eigentlich bin doch ich derjenige, der genießen will. Und eigentlich bin ich auch derjenige, der meines Glückes Schmieds ist. Ich habe mein Schicksal in meiner eigenen Hand. Das ist heute eine sehr verbreitete Philosophie. Du hast das Schicksal in deiner eigenen Hand. Du musst dich nur hart genug anstrengen, gut genug in der Schule sein, gute Noten kriegen, hart arbeiten, dann wirst du schon erfolgreich sein. Und dann kannst du genießen. Oder? Das so denken, glaube ich, heute 95% mindestens der Menschen auf dieser Welt. Aber mit diesem Bewusstsein wird es uns unglaublich schwer fallen, die spirituelle Realität, die uns ständig umgibt, wahrzunehmen. Und das ist eigentlich das große Unglück, was uns in dieser Welt widerfahren kann, wenn wir uns nämlich getrennt von der spirituellen Wahrheit, die uns ständig umgibt, wahrnehmen. Weil dann letztendlich fühlen wir uns früher oder später sehr allein. Wenn wir uns abgekoppelt fühlen von unserer Umwelt, von unseren Mitmenschen und letztendlich von Gott, dann irgendwann setzt sich ein Gefühl der Einsamkeit ein, des Alleingelassenseins. Und man wird ein bisschen depressiv, deprimiert, unglücklich, frustriert und so weiter. Also wie können wir diese spirituelle Realität wahrnehmen? das war eines meiner Anliegen, als ich jetzt nach Indien gereist bin. Ich habe vorher zu Krishna gebetet: Krishna, bitte lass mich nicht einfach nur ein Tourist sein, der einen Ort auf einer Landkarte besichtigt und ein bisschen Sightseeing betreibt, spirituelles Sightseeing. Okay, ich habe den Tempel gesehen und den Tempel und in dem heiligen Ort war ich und hier habe ich ein bisschen Staub gesammelt und da habe ich Prasadam gegessen und jetzt kann ich in den Bus steigen und wieder nach Hause fahren. Also, und das Interessante ist, es gibt viele solche spirituelle Touristen in Vrindavan. Das habe ich öfters gesehen. Da waren dann Busladungen von Indern, die kamen dann mit einem Reiseführer und der hat dann immer geschrien, Cello, Cello, das bedeutet so viel wie schnell, schnell. Jetzt müssen wir schnell noch hier hin und hier müsst ihr jetzt schnell noch einen Rupi Spende geben und hier ganz schnell noch eure Ehrerbietung und jetzt schnell, schnell in den Bus, dann ab zum nächsten Ort. Man hat diesen Leuten angesehen, die waren die ganze Zeit getrieben und gehetzt und die haben nicht wirklich wahrgenommen, wo sie waren. Und das war so ein, wie im Film, schnell noch ein Foto machen. Heutzutage macht man kein einfaches Foto mehr von einem Ort, sondern man macht ein Selfie. Ja, man stellt sich vor Krishna und sagt, haha, ich und Krishna und ich und der Govardhan und ich und der Radhakund und dann schnell ins Taxi und weiter. Und irgendwann, wenn man dann zu Hause ist, guckt man sich die Bilder an und denkt, oh, ich habe eine schöne Pilgerreise gemacht. Wo war ich eigentlich nochmal? Was war das nochmal für ein Bild? Ich weiß es nicht mehr. So geht dann das manchmal, wenn man dann 5, 6, 10 Tempel an einem Tag besucht, dann irgendwann kommt man so in dieses Museumsbewusstsein. Kennt ihr das, wenn man ins Museum geht? Die ersten 10, 15 Exponate, die schaut man sich noch ganz ausführlich an, liest sich noch die Beschreibung durch. Aber irgendwann ist so eine Reizüberflutung da und man geht dann einfach nur noch so durch die Gänge und hofft, dass irgendwo noch ein Highlight erscheint, aber eigentlich sieht eigentlich alles gleich aus. Auch noch ein Schrank mit Goldmünzen und oh, noch ein Tonkrug, naja, na egal. Wenn wir diese Dinge als erstes gesehen hätten am Eingang, dann wären wir noch interessierter gewesen. So, und ich habe zu Krishna gebetet, bitte lass mich nicht so nach Vrindavan gehen, als so ein Tourist, der ein spirituelles Museumsdorf besucht und einfach nur da durchhechelt, sondern lass mich ein bisschen die spirituelle Wahrheit, die spirituelle Realität wahrnehmen, die sich letztendlich dort ganz besonders manifestiert. An einem Ort, wo Krishna persönlich erscheint und seine Spiele vollführt, da bringt Krishna ja seine ganze spirituelle Welt mit sich. Krishna erscheint, wenn er in dieser materielle Welt kommt, nie alleine, sondern er bringt seine Gefährten mit sich, seinen heiligen Ort, seine Devotees, die erscheinen ja alle mit ihm zusammen, damit Krishna seine Spiele auch in Vollständigkeit manifestieren kann. Und auch wenn ein heiliger Ort, wie in Indien zum Beispiel, mittlerweile etwas von Staub und Sand und Schmutz bedeckt ist, muss man doch nur ein bisschen polieren und kann dann unter der Oberfläche auch diese spirituelle Realität wahrnehmen. Wenn, und das ist ganz wichtig, wenn man sich von diesem falschen Ego-Bewusstsein ein bisschen trennt. Und das ist mir sehr schön klar geworden. Krishna hat mir eine sehr schöne Lektion erteilt. Ich saß wie jeden Tag eigentlich im Stau in Vrindavan. Es war ein unglaublicher Stau zur Kartikzeit, weil so viele Pilger da sind und man sitzt dann in seiner kleinen Elektro-Rikscha und möchte in irgendeinen Tempel fahren und nach spätestens 3 Minuten steht man im Stau, weil Verkehrsregeln sind in Indien eher nette, soll man das sagen, nette Anregungen als mehr als Regeln. Und rechts vor links kennen hat da noch nie jemand von gehört und Ampeln gibt es auch nicht. Und wenn eine Kreuzung ist, dann fahren alle erstmal rauf. Und wenn irgendwo ein halber Millimeter Platz entsteht, dann geben alle Vollgas und versuchen da reinzufahren. Und so entsteht schnell ein Stau, der sich dann mal in alle Richtungen über einen Kilometer hinziehen kann und man steht dann da 20 Minuten und die Pilger, die zu Fuß sind, die fangen schon an, durch die Rikscha durchzuklettern. Wir saßen dann in unserer Rikscha und dann erst war ein Devoti kletterte so durch und dann der zweite und dann ein Babaji mit großen Dreadlocks kam dann so durch und Hare Krishna ist durchgeklettert, weil es gab kein Durchkommen mehr. Und ich saß da so drin und dachte so, oh, eigentlich wollte ich ja mal aus Berlin raus, um so ein bisschen dem Lärm zu entkommen und ein bisschen Ruhe zu finden, mich vertiefen zu können. Und jetzt stehe ich hier im Stau und das ist ja nicht einfach nur Stau, sondern ist noch alle am Hupen, nonstop. Was ja überhaupt nichts bringt, weil es fährt eh keiner weiter, aber alle am Hupen. Und ich denke so, oh, Krishna, also ehrlich gesagt, ich glaube, hier will ich nicht wieder herkommen. Und meine Frau sagt zu mir, sei vorsichtig, was du da sagst. Und wir kommen dann an und ich steige aus. Und in dem Moment, wo ich aus der Rikscha aussteige, springt mir ein Affe auf den Kopf und haut mir so auf den Kopf. Und in dem Moment habe ich verstanden, oh danke Krishna, da hast du mir erstmal einen kleinen Klaps gegeben. Sei vorsichtig, was du hier denkst. Das ist zwar alles, es scheint alles materiell zu sein, aber eigentlich ist es doch mein Ort, an dem du hier Gast zu Gast sein darfst. Und verhalte dich doch ein bisschen demütig. Da musste ich an diese Verse denken aus der Bhagavad Gita, dass dieses falsche Ego uns so unglaublich beeinflusst in unserer Sichtweise, in unserem Verständnis von der Welt und auch in der Art und Weise, wie wir uns verhalten in dieser Welt. Mir ging es in dem Moment nicht darum, irgendwie Krishna zu dienen, sondern mir ging es darum, Vrindavan genießen zu wollen. Ich wollte die schöne Atmosphäre irgendwo finden und meinen Ort der Ruhe finden, wo ich dann wieder chanten kann und lesen kann und so weiter. Aber nicht in einer Haltung des Dienstes, sondern in einer Haltung des Genießens. Und das ist das Gefährliche für uns Devotis. Wir denken manchmal, ah ja, ne, wenn man Bhakti-Yoga praktiziert, dann wird es einem relativ schnell klar, ja, der Geist, die Intelligenz, das falsche Ego, das kann ich ja alles in mir wahrnehmen und da kann ich mit umgehen, kein Problem. Wenn ich das irgendwo aufkommen sehe, dann werde ich gleich ein bisschen demütig und dann ist alles wieder gut und ich bin wieder ein guter Devoti. Aber das falsche Ego ist so clever, weil letztendlich Maya, Krishnas materielle Energie, manifestiert sich in unserem Bewusstsein durch das falsche Ego hindurch. Und Maya ist so clever, das falsche Ego ist so geschmeidig, dass es uns letztendlich denken lässt, oh ja, ich habe überhaupt keine spirituellen Probleme, ich bin ein total guter Devoti in der Weise, wie ich mich gerade verhalte oder wie ich gerade denke. Obwohl das vielleicht gar nicht so devotional gerade ist, gar nicht so demütig, gar nicht so hingegeben. Und wie können wir diesem Dilemma entfliehen? Das ist jetzt die große Frage. Und dieser Knoten im Herzen, dieser Knoten der materiellen Anhaftung, der materiellen Identifikation, der sitzt so fest und das ist ein so schwieriger Knoten, dass man ihn eigentlich nicht entwirren kann. Ihr kennt das vielleicht, jetzt ist die Vorweihnachtszeit und dann ist immer die Zeit, wenn man dann die fein säuberlich aufgerollte Schnur mit den Weihnachtsbaumlichtern wieder aus der Kiste holt, die im Keller lag. Und man hat sich große Mühe gegeben, das Ding vorsichtig auf den Karton aufzurollen und man holt das raus und es ist einfach nur ein großes Knäuel. Und man sitzt davor und denkt, oh, das ist unmöglich. Hier sitze ich jetzt bestimmt den ganzen Tag und nee, da habe ich keine Lust. Das ist gar nichts im Vergleich zu dem Knoten, der in unserem Herzen sitzt. Habt ihr mal von dem gordischen Knoten gehört? Das ist eine berühmte Geschichte. Alexander der Große ist nach Nordafrika gereist, um dort einige Länder zu erobern und kam in eine Stadt, die hieß Gordon, glaube ich. Irgendwie so. Und in dieser Stadt gab es eine Kutsche und das Joch, wo die Pferde dran sind, war durch einen Lederknoten an die Deichsel gebunden. Und wie das gemacht war, damit dieser Knoten sich nie löst, die Leute haben das Leder nass gemacht, den Knoten festgezogen und wenn sich das Leder, wenn das trocknet, dann zieht es sich zusammen. Und das wurde immer wieder gemacht, dass das wie ein fester Ball war. Ja, und es gab die Prophezeiung, derjenige, der diesen Knoten lösen kann, der wird ja fast die ganze Welt unter sich, unter seine Herrschaft bringen. Und viele Könige kamen und hatten es probiert und hatten es nicht geschafft, auch nur irgendwie ein Lederschnürchen zu lösen. Und Alexander der Große kam und wir alle wissen, was er getan hat, sein Schwert gezogen und hat ihn zerschlagen, den Knoten. Sehr praktische Intelligenz, er hat verstanden, nee, also so wie das von mir erwartet wird, funktioniert das nicht, da muss ich mal out of the box denken. Und so ist dieser Knoten im Herzen, sitzt so fest. Warum? Weil er sich, egal wie man sich an das falsche Ego wendet, man kann sich drehen und wenden, wie man will, das falsche Ego findet immer wieder eine neue Art, uns denken zu lassen, oh ja, jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt bist du ein Devotee. Jetzt hast du keine spirituellen Probleme mehr. Und warum ist das so? Weil Krishna will uns ja letztendlich testen. Er möchte unsere Ernsthaftigkeit testen. Und nicht unsere Ernsthaftigkeit testen, um zu sehen, wie gut sind wir in der Lage, das falsche Ego zu überkommen, wie gut sind wir in der Lage, uns ihm hinzugeben und reine Bhakti zu praktizieren. Nein, was möchte er von uns sehen? Wie demütig kann der Devoti werden und bei mir Zuflucht suchen und verstehen, ohne meine Hilfe gibt es keine Chance, diese materielle Welt zu überwinden und diese materielle Energie zu überwinden. Das ist der Test, der an diesem Knoten hängt. Und solange wir denken, oh, ich kann das selber lösen, werden wir immer wieder nur eine andere Seite des Knotens sehen. Und dieser Knoten im Herzen, es ist sehr wichtig, sich darüber bewusst zu werden. Denn heute Morgen haben wir einen sehr schönen Vers gelesen, der auch über das Herz spricht. Und zwar über eine ganz bestimmte Eigenschaft des unseres Herzens. Im dritten Kapitel des ersten Kantos, Vers 35, heißt es da, es geht um die verschiedenen Inkarnationen, die hier beschrieben werden. Am Anfang des Bhagavatams wird erstmal so eine grobe Übersicht gegeben, in welchen Inkarnationen Krishna alles so erscheint. Und gegen Ende des Kapitels heißt es dann, dass so beschreiben die Gelehrten die Geburten und Tätigkeiten des Ungeborenen und Untätigen, also Krishna, der nie materielle Geburt nimmt und der nie materiell tätig ist, der selbst durch die Veden nicht zu erkennen ist. Er ist der Herr des Herzens. Was bedeutet das, dass Krishna der Herr des Herzens ist? Was denkt ihr? Was bedeutet das? Ja.
Er wohnt da im Herzen.
Ja, er weilt als Überseele in unserem Herzen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Bedeutungsebenen. Was denkt ihr? Was könnte das noch bedeuten?
Er ist immer bei uns. Mhm.
Noch eine Idee? Willi?
Er ist das höchste Ziel der Liebe.
Ja. Ja.
Und da haben wir auch die Anhaftenden an Krishna, weil sie unser Herz und wir selber, das ist die Beziehung, was viele auch so meinte mit dem Ziel, also dass wir immer verbunden sind.
Mhm. Der Herr des Herzens, auf der einen Seite bedeutet es, ja, Krishna weilt in unserem Herzen als Überseele, aber unsere Beziehung mit Krishna, um ihn wirklich zu verstehen, ne? Im Vers heißt es hier, man kann Krishna nicht durch die Veden verstehen, nicht einfach dadurch, dass man sich technisches Wissen über Krishna aneignet oder technisches Wissen über unsere Position in dieser materiellen Welt, sondern das Herz ist das, was das Entscheidende ist. Und das Herz steht letztendlich für Liebe, für Gefühl, für Zuneigung, Anhaftung und so weiter. Dadurch können wir Krishna verstehen und erreichen. Und Krishna wollen wir ja einen Platz in unserem Herzen anbieten. Ja, Krishna weilt schon in unserem Herzen als Überseele. Aber es gibt in unserem Herzen eine kleine Ecke, einen kleinen Winkel, auf dem ein Diamantenthron steht. Das ist so eine Meditation, der Tempel im Herzen. Wir haben in unserem Herzen einen metaphysischen, einen transzendentalen Tempel und in diesem Tempel gibt es einen Thron. Der ist gemacht aus Juwelen und Gold und Edelsteinen. Alles, was man sich so schön vorstellen kann. Das Problem ist nur, solange wir noch denken, ich bin der Genießer, sitzt wer auf diesem Thron? Mein falsches Ego. Euer falsches Ego sitzt auf euren Thron. Und da ist kein Platz für Krishna. Wenn wir dann sagen, oh Krishna, komm doch. Aber da sitzt schon jemand und denkt Krishna, naja, ist ja nett, dass du mich eingeladen hast, aber wo soll ich denn hin? Das heißt, um Krishna in unserem Herzen willkommen zu heißen, um Krishna, was heißt das, um letztendlich diese liebevolle Beziehung mit Krishna aktiv wieder einzugehen, ist es nötig, dass wir dieses Bewusstsein von ich bin der Genießer, ich bin der Handelnde, dass wir das aufgeben. Und wie können wir das praktisch tun? Das ist jetzt die Frage. Wie können wir das praktisch tun? Was denkt ihr? Wie können wir dieses Bewusstsein von ich will genießen, ich will, vielleicht denken wir auch, materiell will ich eigentlich nicht mehr genießen, ich will ja nur Krishna-Bewusstsein praktizieren, aber vielleicht wollen wir ja Krishna-Bewusstsein genießen. Die schöne Atmosphäre, das leckere Prasadam, den tollen Kirtan. Und wenn der Kirtan mal nicht so toll ist, dann denken wir, naja, dann komme ich nächstes Mal nicht. Oder wenn die Devotis mal nicht so nett sind, dann denken wir, ach ja, die sind alle komisch. Nee, da will ich nicht mehr hin. Die haben jetzt ein bisschen aufs falsche Ego sind zu mir getreten. Nee, das mag ich nicht. Wie können wir diese Haltung genießen zu wollen, uns selbst im Zentrum aller Tätigkeiten sehen? Was denkt ihr, wie können wir das überwinden? Was, da habt ihr eine Idee? Ja.
Also indem man alles in den Dienst Krishnas stellt. Also Krishna als den ersten Genießer erkennt und wegkommt von diesem egoistischen Wunsch, selbst genießen zu wollen.
Ja, und wie kommen wir dahin an diese Stelle, dass wir das tun wollen und tun können?
Es gibt ja die Anleitung, über Krishna zu hören, Krishna zu chanten, über Krishna zu sprechen, sich an ihn zu erinnern, genau.
Aber auch da laufen wir immer noch Gefahr, das mit durch die Brille unseres falschen Egos zu tun.
Ja,
oder?
Die Frage steht, aber der Versuch sollte unternommen werden, also im Bewusstsein, im Geist, sich vor Krishna zu verbeugen und genau diese Tätigkeiten zu tätigen, eigentlich, um in diesen Mod, in diesen Modus zu kommen. Wegzukommen von dieser ego-fixierten, eher egoistischen Ausrichtung.
Aber wie können wir. Also das ist ja das Ziel, da wollen wir hin. Aber das Problem ist ja genau, dass wir so oft im falschen Ego gefangen sind und denken: Oh ja, jetzt diesen Dienst mache ich gerne für Krishna. Diese Melodie singe ich gerne für Krishna. Die andere nicht so sehr. Oder das Prasadam schmeckt mir jetzt nicht so gut. Aber wie kommen wir davon weg, von dieser Haltung, Krishna zu dienen, aber trotzdem im falschen Ego gefangen zu sein.
Krishna darum bitten, dass er das unterstützt.
Ja. Das war ich will noch auf was Praktischeres hinaus. Auf was ganz Einfaches eigentlich.
Steht an. Man muss der Diener des Dieners werden.
Richtig. Den Vaishnavas dienen. Und das ist die zweite Verwirklichung, die ich so ein bisschen in Vrindavan machen durfte. Dass wir können Krishna letztendlich nur erfahren durch die Barmherzigkeit der Devotis. Weil Krishna offenbart sich uns durch ein Medium, was für uns sehr real ist, was für uns sehr greifbar ist, was für uns, mit dem wir interagieren können. Und das sind die Devotis. Da gibt es keine Spekulation. Wenn der Devoti etwas sagt, was wir nicht verstehen, dann können wir ihn fragen. Wenn der Devoti handelt, dann erfahren wir das an unserem Leib und unserem Bewusstsein. Und Krishna manifestiert sich für uns ganz intensiv und ganz oft durch die Vaishnavas. Und deswegen, wenn wir bei den Devotis Zuflucht suchen, und das ganz, was bedeutet das ganz praktisch, wenn wir den Devotis dienen, eine dienende Haltung haben den Devotis gegenüber, dann sieht Krishna diese Ernsthaftigkeit und dann löst Krishna diesen Knoten im Herzen auf, weil nur er kann es. Wir können es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in Vrindavan wart, aber hinter dem Tempel, hinter dem ISKCON-Tempel, gibt es so einen Wohnkomplex im Rajasthan-Stil. Und das ist so ein Viereck angeordnet. In der Mitte gibt es eine schöne große Wiese. Und da, während Kartik, war der Madhava Prabhu, den kennt ihr vielleicht, der war auch dieses Jahr mal hier bei uns zu Gast, der Kirtan-Sänger, der war da und hat jeden Abend Kirtan gesungen. Und ich saß so eines Abends in dem Kirtan und ich hatte gerade vorher im Bhagavatam gelesen, im ersten Kanto, das Kapitel, wo Krishna Hastinapur, also die Hauptstadt der Pandavas, verlässt, um zurück nach Dwarka zu kehren, in seine eigene Hauptstadt. Und ich saß dann so in diesem Kirtan zu Kartik-Zeit in Vrindavan. Und die Devotis waren alle so ernsthaft, haben so schön gechantet. Und irgendwie dachte ich so für mich in meinem Geist, ach, irgendwie würde ich jetzt ja auch gerne so über Krishna in Vrindavan nachdenken, während ich hier chante und so ein bisschen so in diese Vrindavan-Stimmung kommen. Aber ach, ich habe jetzt gerade so diese Geschichte im Geist, die ich in Bhagavatam gelesen habe. Krishna der König, Krishna der Prinz. Das ist so gar nicht die Vrindavan-Stimmung. Krishna und die Gopas. Und ach, dann habe ich so gebetet, ach Krishna, lass mich doch so ein bisschen mehr an deine Vrindavan-Spiele denken, während ich jetzt chante. Und irgendwie kam ich nicht so in den Kirtan rein. Und dann auf einmal sang Madhava war dann so intensiv und schaute so durch die Runde und schaute mich so an und er lächelte so. Und ich dachte, und in dem Moment wurde mir klar, dass es ist völlig egal, welches Lila von Krishna gerade in unserem Bewusstsein präsent ist. Es ist alles ekstatisch, weil Krishna ist immer Krishna. Und dann dachte ich so, ja, auch die Einwohner von Hastinapur, die waren ekstatisch, als Krishna gegangen ist. Es wird beschrieben, als Krishna Hastinapur, was heute Delhi ist, verlassen hat. Dann haben sich die Pandavas und die Minister und so weiter haben sich alle von Krishna verabschiedet, je nach je nach der sozialen Stellung, die sie hatten. Manche haben ihn umarmt, andere haben ihm Ehrerbietung dargebracht, andere haben ihm, die Älteren haben ihm Segnung gegeben. Und die Frauen all dieser Persönlichkeiten standen auf den Dächern der Häuser. Und sie sahen, wie Krishna mit seiner Prozession davonschritt. Und sie waren überwältigt von Trauer, weil ihnen wurde bewusst, Krishna geht. Wir werden Krishna nie wiedersehen. Wir haben Krishna, das war so normal für uns, dass er hier den ganzen Tag bei uns war, dass wir ihn immer sehen konnten, dass er immer in unserer Nähe war. Aber jetzt geht er und wir werden ihn nie wiedersehen. Und diese Frauen der Devotis und letztendlich die Frauen der Halbgötter, die sich da versammelt hatten, waren so von Trennungsschmerz überwältigt, dass alles, was sie noch tun konnten, war zu rufen, Krishna, Krishna, Krishna. Und sich an die Zeit zu erinnern, die sie mit Krishna hatten, an die Spiele zu erinnern, die sie mit Krishna hatten. Sich gegenseitig zu erinnern. Und letztendlich haben sie Kirtan gemacht. Und als sie das angefangen haben zu tun, wurden sie total ekstatisch, weil sie sich an Krishna erinnert haben. Und während ich so im Kirtan saß, erinnerte mich immer mehr an das, was ich so gelesen hatte. Und da wurde mir klar, ja, für den Devoti, wenn er sich an Krishna erinnert, wie auch immer, ist es eigentlich für einen ernsthaften Devoti, ist es immer ekstatisch, an Krishna zu denken. Und es geht nicht darum, eine bestimmte Stimmung Krishnas genießen zu wollen oder ein bestimmtes Spiel schön zu finden und ein anderes vielleicht weniger interessant, sondern wenn Krishna im Zentrum steht und nicht mein eigener Genuss im Krishna-Bewusstsein, dann ist es immer ekstatisch, wenn Krishna irgendwie dabei ist. Und dann muss ich so ein bisschen reflektieren, wie ich mich so meistens verhalte. Kennt ihr das? Wer von euch das Krishna-Buch schon mal von Anfang bis Ende durchgelesen hat? Habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass es einige Kapitel gibt, die man lieber liest als andere? Dass man manchmal denkt, oh, das ist jetzt ein bisschen langweilig. Noch ein Dämon, der getötet wird. Und noch ein Dämon. Und noch ein Dämon. Wann kommen denn die Gopas wieder? Und wo sind denn die Gopis? Und wo ist Mutter Yashoda? Ach ne, noch ein Dämon jetzt. Und, ach. Kennt ihr das, dass man manchmal sich so ertappt, dass man so denkt? Und dass man denkt, oh, das ist irgendwie langweilig. Ich will jetzt wieder Rasa. Ich will jetzt wieder Krishna. Krishnas schöne Spiele, darüber will ich hören. Und das ist genau, wo das falsche Ego ansetzt, was uns trennt. Weil, was ist unsere Haltung dabei? Ich möchte Krishna genießen. Ich möchte nicht Krishna dienen. Und das waren so die Dinge, die mir in diesem Kirtan durch den Kopf gingen. Und dann dachte ich, ja, warum darf ich das gerade alles so ein bisschen verstehen? Weil ich von sehr ernsthaften Vaishnavas umgeben bin, die sehr aufmerksam, sehr bedächtig, sehr vorsichtig sich dem heiligen Namen nähern. Die nicht hier sitzen, um den Kirtan zu genießen, sondern die hier sitzen, um dem heiligen Namen mit ihrer Stimme und mit ihrem Bewusstsein zu dienen. Die sehr vorsichtig sind, sich dem heiligen Namen nähern. Sehr demütig sind beim Chanten. Da wurde mir so ein bisschen bewusst, wie sehr ich eigentlich all diese Eigenschaften in meinem Herzen vermisse. Und das ist das Schöne, wenn man in der Gemeinschaft der Vaishnavas ist. Und deswegen ist es so wichtig, den Vaishnavas zu dienen. Weil wenn ich jemand einer Person diene, dann gehe ich eine persönliche Beziehung mit ihr ein. Und dann öffne ich mich in meinem Herzen, mein Bewusstsein dafür, eine Resonanz für meinen Dienst zu bekommen. Dann, was ist normalerweise die Verwirklichung, wenn man mit ernsthaften Devotis zusammen ist? Man erkennt, wie wenig ernsthaft man selber ist und man wird ein bisschen demütig. Und genau an dem Punkt kann man dann zu Krishna beten, oh Krishna, bitte löst doch den Knoten des falschen Egos in meinem Herzen, dass ich auch so dienen kann, wie diese Devotis, die ich hier um mich herum habe. Und dann wird Krishna-Bewusstsein auf einmal ekstatisch. Weil wir uns dann mal von uns dem Trönchen in unserem Herzen erheben und ein Stück zur Seite rücken und sagen, naja, Krishna, wenn du schon willst, vielleicht so ein bisschen Platz mache ich dir ja vielleicht auch. Bis wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, Krishna, mein Herz ist für dich. Du bist der Herr meines Herzens. Und das ist letztendlich genau die Stimmung, die Devotis in Vrindavan haben. Und die auch die Devotis haben, die über die Jahrhunderte nach Vrindavan gekommen sind. Und ich möchte euch noch zwei kleine Geschichten erzählen, die mich auf dieser Reise begleitet haben und mich sehr berührt haben. Das erste ist die Geschichte von Lokanath Goswami. Wir haben bei uns in der ISKCON auch einen Lokanath Swami, den meine ich nicht, sondern es gibt einen Gefährten von Lord Chaitanya, Lokanath Goswami, der einer der engen Begleiter der sechs Goswamis von Vrindavan war. Und dieser Lokanath Goswami lebte im Norden Bengals und war ein Haushälter, ein Vaishnava. Und als er hörte, dass Lord Chaitanya begann, den Sankirtan zu beginnen, als er damit begann, die heiligen Namen zu chanten in der Öffentlichkeit, da hat er sich entschlossen, alles aufzugeben und sich einfach nur Lord Chaitanya hinzugeben. Er verließ seine Familie, sein Heim und zog durch Bengal bis nach Navadvip und kam zu Chaitanya Mahaprabhu. Und als er das Haus von Chaitanya Mahaprabhu erreichte, fiel er wie ein Stock auf den Boden, brachte seine Ehrerbietung dar und sagte: Mahaprabhu, ich bin hier, um mich dir hinzugeben. Ich möchte einfach nur dir und deiner Sankirtan-Mission dienen. Das ist eigentlich eine noble Sache, oder? Denken wir, ja, das klingt gut. Und Mahaprabhu, der wurde so glücklich, als er diesen Devoti sah, und er umarmte ihn und sagte: Oh, es ist so schön, dass du hier bist. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe so lange auf dich gewartet, mein lieber Lokanath. Aber jetzt, wo du hier bist, möchte ich dir einen Auftrag erteilen, eine Mission geben. Ich möchte, dass du sofort nach Vrindavan gehst. Und dass du dorthin gehst, um für alle Devotis, die in der Zukunft nach Vrindavan kommen, die Heiligen, die Orte der Spiele Krishnas wieder entdeckst und dort Plätze etablierst, wo die Devotis zusammenkommen können und sich an Krishna erinnern können. Weil man muss wissen, zu der Zeit war Vrindavan auf dieser Erde einfach nur ein Dschungel. Nachdem Krishna seine Spiele auf diesem Planeten beendet hatte, wurde ca. 50 bis 100 Jahre später, hatte sein Urgroßenkel dann die ersten Detis in Vrindavan installiert, Vajranab. Der hatte dann Detis anfertigen lassen von Krishna und hatte verschiedene Tempel in Vrindavan etabliert, wo diese Detis verehrt wurden, und man war sich auch noch darüber bewusst, ja, hier, da hat Krishna mit den Kuhhirtenjungen gespielt und hier haben sich Radha und Krishna nachts getroffen und so weiter. Aber vor circa 1000 Jahren sind die Moslems in Indien eingefallen und haben in mehreren, in mehreren Feldzügen sind sie durch Nordindien gereist und haben überall die Tempel zerstört, haben dann auch in Vrindavan die Tempel zerstört, die Devotis haben dann diese Detis aus den Tempeln herausgenommen, sie im Wald versteckt oder in Brunnen versenkt, damit sie nicht zerstört werden. Und nach ist es immer mehr in Vergessenheit geraten, an welchen Orten eigentlich sich welche Spiele Krishnas manifestiert hatten. Und auch viele der Kuhhirten sind weitergezogen, und nach ist diese ganze Vrindavan-Gegend zu einem großen Dschungel geworden. Wenn wir Vrindavan heute sehen, dann muss man einen Baum suchen. Aber das ist eine sehr neue Entwicklung. Selbst Bhaktisiddhanta, der 1932 den Parikram gemacht hat, hat gesagt, man sieht ja die Sonne hier gar nicht, weil man die ganze Zeit nur von Baumkronen übertroffen ist. Also wenn man von Mathura nach Vrindavan ging, hat man nie die Sonne gesehen, weil so viele Bäume überall standen. Die wurden offensichtlich alle erst in letzter Zeit abgeholzt. Na, aber zu der Zeit war das ein wilder Dschungel mit wilden Tieren und Schlangen und so weiter. So Lokanath, der sich jetzt Lord Chaitanya hingeben wollte, der darauf gewartet hatte, endlich Kirtan zu machen mit Lord Chaitanya, der hörte das. Er schickt mich in den Dschungel, in die Wildnis. Und er sagte: Mein lieber Herr, was habe ich denn verbrochen? Was habe ich dir getan, dass du mich so bestrafst? Ich möchte mich doch nur dir hingeben. Ich möchte doch nur bei dir bleiben und einfach dich jeden Tag sehen und mit dir Kirtan machen. Mahaprabhu sagte wieder: Nein, Lokanath. Ich möchte, dass du mir dienst und dahin gehst. Und Lokanath, er war so überwältigt von dieser Idee, dass er ohnmächtig wurde. Nach einiger Zeit wachte er auf und er fing bitterlich an zu weinen und sagte: Mein Herr, bitte, bitte schick mich nicht weg. Du bist die höchste Persönlichkeit Gottes. Was soll ich denn tun, wenn ich nicht wenn ich dich nicht sehen kann. Ich bin verloren. Bitte bestrafe mich nicht, bitte schicke mich nicht fort. Und dann sagte Chaitanya Mahaprabhu etwas unglaublich Wichtiges. Er sagte, der Vorgang des Sankirtan ist kein sentimentaler Vorgang, sondern ein Vorgang des bedingungslosen Dienens. Und den Vaishnavas zu dienen, ist wichtiger als Krishna zu dienen. Und da verstand Lokanath, ja, es geht nicht darum, dass ich hier genießen möchte, dass ich die Gemeinschaft Krishnas genießen möchte und im Kirtan mit Gauranga sein möchte, weil ich das für mich möchte, sondern um Krishna zufriedenzustellen, muss ich den Vaishnavas dienen. Und das, was Krishna von mir möchte, ist, dass ich Pilgerorte etabliere, wo die Devotis zusammenkommen können und sich an Krishna erinnern können. Das ist mein Dienst. Und so akzeptierte er diesen Auftrag und reiste nach Vrindavan. Und er hat viele der Orte, die wir heute immer noch besuchen können, hat er wiederentdeckt. Den Radhakund zum Beispiel, Keshigat, Kaliagat, so viele Orte. Und dann nach und nach, als die Goswamis dann nach Vrindavan kamen, haben sie all diese Orte ausgebaut zu richtigen Pilgerstätten. Aber schon kurze Zeit, nachdem Lokanath in Vrindavan ankam, fing dann auch die Vaishnavas an, Pilgerreisen nach Vrindavan zu machen und sich dort aufzuhalten und über Krishna zu hören. Und das ist genau dieser wichtige Punkt. Es geht nicht darum, Krishna genießen zu wollen, sondern Krishna immer in einer dienenden Haltung gegenüberzutreten. Und das können wir ganz praktisch und einfach tun, indem wir einen Dienst für die Devotis tun, was auch immer das sein mag. Die andere Geschichte, die ich jetzt mit euch noch teilen möchte, ist, dass selbst Krishna diese Haltung annimmt. Selbst Krishna dient seinen Geweihten. Es gibt einen wunderschönen Ort in Vrindavan, der ein bisschen versteckt ist und auch ein bisschen vergessen zu sein scheint. Der heißt Shringa Wat. Wat bedeutet Baum, Banyanbaum. Und Shringa bedeutet süß, lieblich. Und das ist der Ort, an dem sich ein sehr schönes Lila zugetragen hat. Ne, jeden Abend hat sich Radharani mit ihren Gopis, mit ihren engen Vertrauten getroffen. Und die Gopis haben Radharani zurechtgemacht für das Treffen mit Krishna in der Nacht. Und sie haben sie schön eingekleidet, schöne Gewänder, Schmuck angelegt, die Haare geflochten, Blumengirlanden umgemacht, Blumen ins Haar gesteckt und so weiter. Und Krishna dachte sich, warum soll ich eigentlich immer nur das Resultat dieses Dienstes genießen? Ich möchte in dem Prozess auch dabei sein. Und so schlich er sich einmal in die Gemeinschaft der Gopis. Vielleicht braucht Benny ein bisschen Wasser, ne? So schlich er sich einmal in die Gemeinschaft der Gopis und Radharani saß und hinter ihr standen die verschiedenen Gopis und Manjaris und haben ihr gedient. Und Krishna schlich sich ganz leise an und eine Gopi sah ihn kommen und er war nur so. Und diese Gopi hatte einen Kamm in ihrer Hand und er sagte, so, die Gopi gab Krishna den Kamm und Krishna fing an, den Dienst dieser Gopi zu übernehmen und Radharanis Haar zu kämmen. Und zu flechten. Und das ging eine ganze Weile so. Und irgendwann dachte Radharani, diese Gopi, die macht schon so lange so einen schönen Dienst, jetzt möchte ich auch mal sehen, wie das Ergebnis aussieht. Und sie ergriff einen Spiegel und schaute so, um ihr Haar zu sehen. Und wen sah sie im Spiegel? Shyam Sundar. Und sie wurde sofort schüchtern und zog das Kopfstück ihres Saris hoch. War ein bisschen scheu. Und Krishna lachte einfach nur. Er sagte, ist doch sowieso für mich. Und dann verschwand er wieder. Und es gibt einen Ort in Vrindavan, wo ein Banyanbaum steht. Und genau in der Stelle, wo sich dieses Lila zugetragen hat. Und es ist ein kleiner Tempel, Da sind Detis von Gornithai und auch von Lord Jagannath. Und die Priester dort sagen, dass diese Jagannath-Detis von Lord Chaitanya persönlich verehrt wurden, als Lord Chaitanya nach Vrindavan kam. Sagen die so. Ist nirgendwo in den Schriften bestätigt, aber wer weiß, kann ja sein. Und dann gibt es im Hof dieses Tempels steht dieser Banyanbaum, der ist mittlerweile abgestorben, aber bevor der Baum gestorben ist, haben die Devotis einen Ast genommen und eingepflanzt und es ist ein neuer Baum, der gerade wächst. Und ein bisschen seitlich davon gibt es dann ein Schrein, wo ein Bild dieses Lilas steht, wie Krishna das Haar von Radharani kennt. Und an diesem Ort ist auch noch etwas ganz anderes Schönes passiert. Dort hat sich nämlich Lord Nityananda, als er auf Pilgerreise war, hat er sich dort niedergelassen und hat gechantet. Zu der Zeit, als Lord Chaitanya noch nicht sein Sankirtan-Lila manifestiert hat, sondern der gelehrte Nimai Pandit war, war Nityananda nicht wirklich daran interessiert, schon nach Navadvip zu kommen, weil Nityananda wollte einfach nur Kirtan machen und nicht über irgendwelche Grammatik diskutieren. Und so hat er sich entschieden, auf Pilgerreise zu gehen und alle heiligen Orte Indiens zu besuchen, bevor er zu Gauranga Mahaprabhu stößt. Und als er nach Vrindavan kam, ist er auch an diesen Ort gegangen und hat sich unter diesen Baum gesetzt und hat dort seinen Kirtan gemacht. Und deswegen sind an diesem Tempel auch Gornithai-Detis. Und es gibt auf dem Altar steht eine große Metallstange, die Lord Nityananda dann in Navadvip immer beim Harinam vorne weggetragen hat. Kennt ihr vielleicht von so einer Blaskapelle? Hier gibt es dann auch immer den, der vorne den Takt dann gibt mit der Stange. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Und in diesem Tempel gibt es noch einen zweiten Tempel. Und da habe ich etwas mitgebracht von da. Es gibt nämlich in diesem Ort einen ganz besonderen Tempel. Ein Tempel, der dem Staub von Vrindavan gewidmet ist. Der wird dort verehrt. Das ist so ein kleiner Schrein. Da ist ganz viel Staub und feiner Sand, der in Vrindavan sich so ansammelt. Und dann sind die Lotusfüße Krishnas dort eingelassen. Und dort wird dann auch jeden Tag eine kleine Artik-Zeremonie zu diesem Staub vollführt. Warum ist der Staub so wichtig? Wir haben das schon oft gehört vielleicht oder gelesen, dass man sich den Staub der heiligen Plätze auf das Haupt nimmt oder den Staub der Lotusfüße Krishnas oder den Staub der Lotusfüße der Vaishnavas, dass das was ganz Wichtiges ist. Warum ist das so? Ne, weil auch das letztendlich unsere demütige Haltung zum Ausdruck bringt. Ich gehe nicht zu einer Person, die sehr verehrenswürdig ist und umarme sie direkt oder gebe ihr High Five oder schüttel die Hand oder was auch immer, sondern ich fange erstmal an der niedrigsten Stufe an, die diese Person irgendwie hat, und das sind die Füße. Und die Füße kann ich aber weiterhin. Diese Füße, also dieses sich den Füßen hinzugeben, sich zu den Füßen zu verneigen, ist letztendlich ja ein Ausdruck unserer eigenen Demut. Ich bin nichts Besonderes, sondern ich bin dein Diener. Und die Füße dieser heiligen Person, die können wir nicht immer mit uns nehmen. Das ist schwierig, weil ist unpraktisch. Aber den Staub, den diese Füße berührt haben, den können wir einsammeln und den können wir mit uns nehmen. Und dieser Staub von Vrindavan ist so wichtig, weil Krishna hat ihn mit seinen Füßen berührt und Radharani und alle Gopas und Gopis und alle Vaishnavas, die es auf der Welt gibt. Weil irgendwann waren die alle schon mal in Vrindavan. Das heißt, diesen Staub zu nehmen, ist nicht einfach nur irgendwie ein nettes, mystisches Ritual. Oh ja, ich reibe mir jetzt ein bisschen Sand auf den Kopf, sondern wenn wir das in dieser Haltung tun, ja, ich bin Krishna, ich bin der Diener des Dieners, des Dieners, des Dieners, deines Dieners. Das ist das, was das bedeutet, wenn ich diesen Staub auf meinen Kopf trage. Und nicht irgendwie unpersönlich, ja, der Devotis, die es halt so gibt, sondern man kann dann ganz spezifisch beten. Ich bin der Diener von den sechs Goswamis. Ich bin der Diener von Lord Nityananda. Ich bin der Diener von allen Bridge Basis. Ich bin der Diener von allen Devotis, die in deine heiligen Damen kommen. Und von diesem Staub habe ich ein bisschen was mitgebracht. Und nach der Gauranga-Zeremonie können wir den ein bisschen verteilen und dann kann jeder ein bisschen auf den Kopf nehmen. Und ich habe auch noch
Mahaprasadam von Krishna Balaram und Radhesham Sundar mitgebracht. Das können wir nachher auch noch austeilen. Und das ist letztendlich für mich und ich denke für uns alle, für unser Krishna-Bewusstsein, ein wichtiger Punkt, an diesem Verständnis zu arbeiten. Das ist nicht etwas, wo man einmal sagt, okay, das habe ich jetzt verstanden, jetzt habe ich mein falsches Ego überwunden und jetzt kann ich Devotee sein. Sondern das ist etwas, wo wir immer wieder ansetzen müssen. Wo wir vielleicht, wenn wir uns darüber bewusst werden, uns Krishna ein bisschen ernsthafter hingeben können, aber wir dann trotzdem wieder Maya sich in unserem falschen Ego und unserem Bewusstsein manifestiert und wir wieder an die Stelle kommen, wo wir denken, naja, ist ja okay. Krishna ist ja gut, aber ich auch. Ich will ja auch ein bisschen Spaß. Und so ist das immer ein Auf und Ab an unserem Bewusstsein. Und das ist normal, weil wir sind letztendlich alles Anfänger im spirituellen Leben. Und ein Anfänger im spirituellen Leben, der praktiziert zwar Bhakti, aber nicht stetige Bhakti, sondern unstetige Bhakti. Das heißt, mal Bhakti, mal weniger Bhakti, mal mehr Bhakti, mal keine Bhakti. Das ist immer ein Hin und Her. Aber das ist nicht weiter tragisch, denn solange wir ernsthaft uns darüber versuchen bewusst zu sein und ernsthaft den heiligen Namen chanten, ernsthaft einen Versuch unternehmen, den Vaishnavas zu dienen, können wir immer wieder an diesen Punkt kommen, wo wir mehr Bhakti praktizieren können, wo wir ein bisschen mehr Krishna wahrnehmen können. Und so schraubt sich unser Krishna-Bewusstsein nach und nach in spirituelle Höhen. Und das Schöne ist, und das ist das, womit ich heute aufhören möchte, ich bin sehr dankbar, dass ich nach Vrindavan reisen durfte, aber ich bin auch mindestens genauso dankbar, wieder hier zu sein. Warum? Weil wir haben hier eine ganz besondere Möglichkeit in diesem Tempel, in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft. Weil ich habe das jetzt gesehen, in einem Tempel wie in Vrindavan, Krishna Balaram Tempel, da gibt es so viele Devotees, die so viel Service machen, wo alles so gut durchorganisiert ist, wo jede Servicegelegenheit, die es vielleicht geben könnte, schon auf Monate vergeben ist, dass wenn man ein bisschen hingebungsvollen Dienst machen will, dass man sich das wirklich lange suchen muss, bis es da irgendwo was gibt. Und wir haben hier die Gelegenheit, ständig eigentlich praktisch hingebungsvollen Dienst zu machen, den Devotees zu dienen. Wir haben hier die Gelegenheit, uns persönlich kennenzulernen. In einem Tempel wie in Vrindavan, wo jeden Tag ungefähr 20.000 Pilger durchmarschieren, das ist so die Zahl zur Kartik, habe ich gehört, 20.000 bis 25.000 am Tag. Wen lernt man da persönlich kennen? Keinen. Vielleicht den Devotee, der da gerade noch neben einem steht, aber der ist dann auch schnell wieder weg. Aber wir haben hier eine kleine, aber feine Gemeinde. Und wir haben hier die Gelegenheit, uns persönlich gegenseitig kennenzulernen und uns gegenseitig zu dienen. Und diese Gelegenheit, die ist nicht zu unterschätzen. Die sollten wir nicht unterschätzen, die sollten wir wertschätzen und die sollten wir ausnutzen, auskosten bis ins Allerletzte. Und was bedeutet das praktisch? Dass wir anfangen können, uns ein bisschen besser kennenzulernen. Zu sehen, was kann ich denn für den anderen tun? Wo braucht er vielleicht Hilfe? Oder Unterstützung? Oder ein bisschen Ermutigung? Oder was mag der Devotee denn gerne? Wie kann ich ihm denn eine kleine Freude bereiten? Und so weiter. Vielleicht bringe ich ihm mal Prasada mit. Oder wenn ich zum Samstagsfest komme, dann mache ich vielleicht auch einen praktischen Dienst zu den Devotees. Ich helfe halt ein bisschen mit, irgendwie, was ich halt kann. So wie ich halt kann. Diese Wertschätzung für das, was wir hier haben, habe ich sehr bekommen in Vrindavan, weil hier ist wirklich, Jagannath ist so barmherzig, dass er jedem von uns die Möglichkeit gibt, Dienst zu machen, so wie wir es können. Wo keiner von uns großartig irgendwelche Qualifikationen braucht, sondern jeder von uns kann Lord Jagannath und kann den Devotees hier dienen, mit seinen Fähigkeiten, ihren Fähigkeiten. Und das ist nicht selbstverständlich. Wenn man hier so das ganze Jahr über ist in Berlin, dann denkt man, das ist ja normal. Und naja, die
vielleicht mache ich mal nichts, weil ich kann ja jederzeit, wenn ich will, was machen. Aber es gibt genug Tempel, wo man nicht mal die Gelegenheit hat, Dienst zu machen. Bhaktivedanta-Männer in London ist zum Beispiel auch sowas. Da muss man selbst für das Töpfewaschen nach dem Sonntagsfest muss man sich in eine Liste eintragen, wo man 3 bis 4 Monate warten muss, bis man mal einen Topf waschen darf. Was zu schweigen davon, die Detis zu verehren, zu kochen, Prasadam auszuteilen, Kirtan zu singen. Es gibt Wartelisten fürs Kirtan-Singen. Alle Musiker, die sind schon vorher eingeteilt, Monate im Voraus, wer wann wo welche Karte spielt. Das ist, also ich werde ein bisschen frustriert, glaube ich. Weil ich mache gerne was. Aber hier können wir jederzeit was machen. Und diese Gelegenheit, diese Chance sollten wir nutzen. Und das ist so meine Inspiration, mit der ich wiedergekommen bin. Und deswegen bin ich sehr froh, wieder hier zu sein. Und ich hoffe, wir können gemeinsam was Schönes tun hier in Berlin. Und damit höre ich jetzt dann wirklich auf. Es gibt jetzt die Jahreszeit, die Vorweihnachtszeit, und das ist die Jahreszeit für das Krishna-Bewusstsein, in der es immer noch ein bisschen mehr Seva, ein bisschen mehr Dienst zu tun gibt als zu anderen Zeiten. Das ist nämlich die Zeit, in der Devotis auf der ganzen Welt und auch hier in Berlin probieren, Prabhupadas Bücher zu verteilen. Und ich weiß, das ist für viele ein rotes Tuch und denken, oh mein Gott, auf der Straße stehen und wildfremde Menschen ansprechen und ihnen sagen, hey, lies doch mal ein schönes Buch. Das ist vielleicht etwas, wo viele denken, nee, das könnte ich nie tun, aber ich möchte euch alle inspirieren, das mal auszuprobieren. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist es einfacher als sonst. Das ist meine eigene Erfahrung. Und wir werden hier regelmäßig jetzt im Dezember an den Wochenenden das organisieren, dass wir gemeinsam Bücher verteilen gehen können. Das werden wir nächste Woche im Newsletter ankündigen und da möchte ich euch herzlich zu einladen, mitzukommen, das mal auszuprobieren und so einen ganz praktischen und ganz einfachen Dienst zur Freude Prabhupadas und der Devotis zu machen. Und im Dezember haben wir auch noch ein paar schöne Festivals zu feiern, wo man auch viel Dienst machen kann. Wir haben nämlich in 2 Wochen das nächste Samstagsfest und dann die Woche darauf unsere spirituelle Weihnachtsfeier, wie auch schon im letzten Jahr. Ihr erinnert euch vielleicht, da haben wir uns kurz vor Weihnachten getroffen und wir haben uns gegenseitig kleine Geschenke gemacht und ein paar nette Worte übereinander verloren. Und das fand ich ein unglaublich schönes Festival, was sehr herzlich war. Und das feiern wir auch dieses Jahr wieder, am Samstag vor Weihnachten. Und auch da geben wir euch dann noch die Details in den nächsten Tagen. Aber es hat wieder jeder die Möglichkeit, ein kleines Geschenk mitzubringen. Und wir werden dann wieder kleine Namenszettel machen und jeder kann den Namen von einem anderen Devoti ziehen, ihm ein Geschenk überreichen und ein paar wohlwollende Worte an ihn richten oder ein bisschen Wertschätzung oder wenn wir die Person nicht kennen, zumindest ein paar gute Wünsche zu geben. Und dann am 31. an Silvester machen wir hier eine große Kirtan-Party, wo wir dann mit Kirtan ins neue Jahr rutschen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle dort. Und habt ihr vielleicht noch Fragen oder Kommentare, Kritik?
Okay, bitte. Das kann man ja mit dem, wenn man jetzt etwas tut für jemand anderes, ne, mit dem Dienst an den, für die Vaishnavas, kann man ja jetzt auch dem falschen Ego der anderen Leute dienen und irgendwie so ihren, ja, irgendwie so ihren eigenen Interessen irgendwie dienen und vielleicht sogar damit eher schaden, oder? Also was hast du denn da so für Tipps, wie man das so gut unterscheiden kann, wie man es schaffen kann, dass man auch, wenn man anderen Leuten dient, dass man das dann zur Freude Krishnas macht und nicht, ja, irgendwie ihren egoistischen Interessen zum Beispiel dient.
Wichtig dabei ist, machst du es, um Anerkennung dafür zu kriegen, um ein Dankeschön zu hören oder damit es alle anderen sehen, wie du es tust? Dann kann man sich sehr einfach darüber wissen, ja, das mache ich jetzt aus meinem falschen Ego heraus. Oder tue ich das vielleicht so auf eine Art und Weise, dass es sehr unbemerkt bleibt? Oder diene ich der Person wirklich aus meinem Wohlwollen heraus, weil ich denke, ich möchte einfach nur helfen oder etwas zur Freude der Person tun? Oder tue ich etwas, um etwas dafür zurückzubekommen. Das muss man immer sehen. Und letztendlich, ob die andere Person diesen Dienst aus dem falschen Ego heraus akzeptiert oder auch ablehnt oder ihn demütig akzeptiert, das ist dann die Aufgabe der anderen Person. Aber meine Erfahrung ist, wenn ich jemandem demütig diene, durch diese Erfahrung wird die Person, die den Dienst empfängt, automatisch auch ein bisschen demütig und kommt aus ihrem falschen Ego heraus, weil sie sieht, oh, hier ist jemand, der ist sehr ernsthaft. Der meint es wirklich gut mit mir. Und wie dienen braucht immer zwei Personen. Die Person, die den Dienst gibt und die Person, die den Dienst annimmt. Und der Dienst funktioniert eigentlich nur, wenn beide ein bisschen demütig sind oder versuchen, demütig zu sein. Und manchmal fällt es uns leichter, je nach unserem Niveau, mit etwas Demut zu dienen, als Dienst entgegenzunehmen. Oder die natürliche Reaktion von den meisten von uns ist, dass man sagt, ah, nein, nein, ist okay, nein, danke, ist alles gut, brauche ich nicht. Prabhu, bitte, nein. Wir denken uns unwürdig für den Dienst, den uns jemand anbietet. Und wir letztendlich nehmen der anderen Person die Gelegenheit, Dienst auszuführen. Das heißt nicht, dass wir so unglaublich qualifiziert sind, dass uns jeder dienen sollte. Aber was ist die richtige Haltung, dass man denkt, ich verdiene diesen Dienst nicht. Und den nehme ich nicht für mich an, sondern ich gebe ihn weiter an meinen spirituellen Meister, an Prabhupad und so weiter. Ich bin in diesem Moment der Repräsentant meines Gurus und nehme diesen Dienst an und gebe ihn weiter. Und bin sehr dankbar für das, was der andere Devotee tut. Das ist eher so mit praktischen Sachen, wenn dir jemand ein Glas Wasser bringt oder mal nett ist und dir die Schuhe holt oder was auch immer. Das ist so auf der Ebene. Wenn man natürlich einem Devoti dient, indem man etwas persönlicher ist, indem man mal das persönliche Gespräch sucht oder irgendwie Zuflucht gibt, dann ist eigentlich das ist ja meistens mit Gespräch verbunden. Und dann kann man sehr schnell an diesen Punkt kommen, wo man sieht, oh, überwinden wir hier das falsche Ego oder bleibt es auf der Ebene? Dann muss man halt sehen, dass man halt so viel menschliche Reife besitzt, glaube ich, jeder von uns, dass man sieht, okay, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen, wie viel Rat kann ich geben, wie viel Rat ist vielleicht gewünscht, wie viel kann ich zuhören auch von jemandem oder was kann ich vielleicht nicht, womit komme ich jetzt nicht klar. Wenn wir jemandem dienen wollen und fragen, oh, Prabhu, wie geht's dir denn? Und diese Person nimmt das ernst, die Frage, und schüttet einfach mal alles so aus, was so im Geist ist, und wir sind da völlig unvorbereitet und wissen damit auch gar nicht umzugehen, dann muss man vielleicht auch so demütig sein und sagen, sorry, ich glaube, an der Stelle kann ich dir leider nicht helfen, aber ich wünsche dir alles Gute. Und vielleicht kann ich dich ja irgendwo hin an jemanden verweisen, der dir an der Stelle helfen kann. Das ist dann vielleicht der Dienst, den ich an der Stelle machen kann. Aber ich glaube, so viel Reife besitzt jeder von uns, dass man das einschätzen kann und dass man nicht unbedingt denkt, ich weiß immer alles besser und ich bin jetzt in der Lage, die Fehler aller anderen zu sehen und sie herauszukristallisieren und zu sagen, wie sie es besser machen sollen. Das ist dann ein Dienst, der im falschen Ego ausgeführt wird. Und das ist etwas, das kommt nicht gut an und das bringt auch nichts. Das bringt mir nichts und das erweckt nur das falsche Ego der anderen Person und dann endet das letztendlich im Streit und dann ist die ganze Sache sinnlos gewesen, weil dann geht es nicht mehr ums Dienen, sondern nur ums sich selber beweisen. Und das ist halt wichtig, wenn wir diese Ernsthaftigkeit, es kommt immer wieder auf den Punkt der Ernsthaftigkeit, wenn ich ernsthaft jemandem einen Dienst erweisen möchte, indem ich zum Beispiel versuche, wenn ich sehe, er hat ein Problem oder ihm geht es nicht gut, wenn ich merke im Herzen, ich kann diese Ernsthaftigkeit nicht aufbringen, dann kann ich trotzdem zu Krishna beten, oh, hilf dieser Person doch bitte. Oder ich kann einen anderen Devoti holen und sagen, magst du dich mal um die Person kümmern? Wenn ich merke, oh, das kann ich nicht. Das ist dann vielleicht auch die richtige Demut. Anstatt die falsche Demut zu haben und zu sagen, Prabhu, also jetzt mal ehrlich, jetzt sage ich dir mal, was mit dir nicht richtig ist. Weil ich bin ja so demütig und kann das sehen, weißt du? Aber diese Ernsthaftigkeit, die muss man halt haben. Und wenn man die nicht hat, dann entstehen halt Probleme. Beantwortet das deine Frage? Aber das auf der anderen Seite ist genauso wichtig zu lernen, dass wir mal lernen, einfach nur Danke zu sagen. Weil es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn du jemandem eine Freude machen willst und das ist immer nur die Blockade. Nein, 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 nicht für mich. Und man auf diese falsche Demut schießt, oh, ich bin es ja nicht wert. Das ist falsche Demut. Richtige Demut ist, das ist ja nicht für mich. Ich verdiene das nicht. Aber Krishna, mein Guru, die sind wunderbar. Die verdienen diesen Dienst. Die verdienen diese Verherrlichung. Deswegen gebe ich das an die weiter. Und an deren Stadt sage ich danke. Gorgovinda, du hast noch.
Ich wollte wissen, wie man ein reiner Devotee, warum ist der irgendwie ohne Wissen? Also wie man, kann man auch Bücher lesen und dann irgendwie also nicht rein sein? Also, das heißt ja, reine Hingabe ist ohne Jnana.
Nee. Bhakti entwickelt sich auf dem Fundament des Jnana. Erstmal brauchen wir ein bisschen philosophisches Fundament. Ich muss erstmal wissen, wer bin ich, wer ist Krishna und was ist meine Beziehung. Und das ist Jnana. Und auf Grundlage dessen kann sich Bhakti entwickeln. Andererseits, Bhakti, reine Bhakti, ist unabhängig von Jnana. Es gibt genug Personen, die haben materiell kein Wissen, sind sogar vielleicht Analphabeten, ungebildet. Wir würden sie vielleicht äußerlich als dumm beschreiben oder einfach im Geiste, aber sie sind trotzdem reine Gottgeweihte. Und das bedeutet, wir vermengen gerade diese beiden Sachen. Bhakti ist nicht von materiellem Wissen abhängig. Ich muss nicht alle Bücher auswendig lernen und ein Scholar werden, um Krishna verstehen zu können und Liebe zu Krishna entwickeln zu können. In Bhagavatam, der Vers, den ich euch vorgelesen habe, Krishna versteht man durch die ganzen Veden nicht. Du kannst die ganzen Veden auswendig lernen, die Astrologie, die Psychologie, die Politik, die Soziologie der vedischen Schriften und deswegen verstehst du Krishna trotzdem nicht. Weil Krishna verstehst du letztendlich nur durch dein Herz. Aber um an diesen Punkt zu kommen, dass sich Krishna das Wissen über sich selbst in deinem Herzen offenbaren kann, für uns auf unserer Stufe des Anfängers ist erstmal ein bisschen Jnana-Yoga wichtig. Das heißt, dass wir erstmal ein bisschen Wissen entwickeln, damit wir uns überhaupt an Krishna wenden können. Weil wenn ich nicht mal weiß, ist ich eine eigentlich, oder zumindest theoretisch es weiß, dass ich eine spirituelle Seele bin und nicht dieser Körper und dass es Krishna gibt und dass ich zumindest theoretisch eine liebende Beziehung zu ihm haben könnte, dann werde ich mich auch nie an ihn wenden wollen. Und dafür ist Jnana wichtig. Deswegen Jnana kann das Fundament für unsere Bhakti bilden, aber Bhakti ist unabhängig von der Jnana, weil Bhakti kann sich einfach spontan in deinem Herzen manifestieren, wenn Krishna das möchte. Beantwortet das deine Frage? Das heißt für uns, was ist die Schlussfolgerung für uns? Warten wir darauf, dass uns der Apfel der Bhakti in den Schoß fällt? Oder auch nicht? Und wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt. Oder machen wir eine kleine Bemühung und versuchen ein bisschen Wissen über uns selbst und über Krishna zu kultivieren. Und uns dann damit, weil wir dann ein bisschen was wissen, uns Krishna hinzugeben. Ich glaube, das ist die sichere Alternative.
Bhakti Jano Swami sagt immer, dass Bhakti Devi hat zwei Kinder, Jnana und Vaidya.
Ja, wenn du Bhakti hast, dann hast du automatisch auch Wissen. Ja. Ne? Weil dann offenbart sich ja Krishna, er offenbart sich in deinem Herzen und deswegen hast du dann auch das Wissen über Krishna und über alles andere. Und du wirst gleichzeitig Vairagya, du wirst gleichzeitig losgelöst und entsagt, weil du vom falschen Ego frei wirst. Du verlierst die Anziehung zu dieser Welt. Das sind so die Nebenprodukte von Bhakti. Die verschwindet. Wenn du angezogen wirst zu Krishna, verdrängt diese Anziehung die Anhaftung zur materiellen Welt in deinem Herzen. Prabhupada gibt immer dieses Beispiel von dem Tintenglas. Und wenn du da Milch einfüllst, einfach immer mehr Milch gießt und mehr Milch gießt und mehr Milch gießt, dann hast du irgendwann die ganze Tinte verdrängt und es bleibt nur noch reine weiße Milch im Glas übrig. Das heißt, je mehr Krishna wir in unser Bewusstsein zulassen, desto mehr wird die materielle Anhaftung verdrängt. Weil das Positive, oder wie Prabhupada immer sagt, where there is light, there cannot be darkness. Wo das Licht des Krishna-Bewusstseins ist, da verschwindet automatisch die Dunkelheit der Unwissenheit oder der materiellen Anhaftung. kann er einfach nicht weiter existieren, wenn Krishna wirklich präsent ist.
Die Gopis auch sagen, ich weiß nicht, nee, warte mal, was sagt das? Denen ist die Schrift nicht wichtig?
Die Gopis sind auf einer ganz anderen Ebene des Krishna-Bewusstseins wie wir. Die brauchen nicht über Krishna lesen, die brauchen nicht das Bhagavatam studieren und versuchen zu verstehen, oh ja, ich bin eine spirituelle Seele und eigentlich sollte ich ja Krishna dienen. Die machen das spontan. Denen braucht keiner mehr sagen, was richtig und was falsch ist. Die machen es einfach, die machen es auch nicht aus einem philosophischen Verständnis heraus, sondern die machen es einfach aus spontaner Anziehung heraus. Die sehen einfach nur Krishna und denken, Krishna ist einfach der Schönste. Und einfach nur, weil er der Schönste ist, will ich mich ihm hingeben. Nicht, weil ich weiß, dass er eigentlich die höchste Persönlichkeit Gottes ist, der mich jetzt in Maya verfallen lässt, damit ich mir das vergessen darf, damit ich ihm dienen kann. Nein, das ist einfach auf einer völlig reinen spirituellen Ebene eine spirituell-emotionale Anziehung da. Aber das ist nicht unsere Ebene. Unsere Ebene ist eine ganz, ganz andere.
Okay, also Srimad Bhagavatam zu lesen ist korrekt.
Immer.
Aber also die Dhyana ist wahrscheinlich nicht Srimad Bhagavatam gemeint, sondern andere unpersönliche Schriften.
Dhyana ist letztendlich, es bedeutet ja einfach nur Wissen. Ich kann mir Wissen darüber aneignen, wie die deutsche Börse funktioniert. Damit werde ich aber wenig spirituellen Fortschritt machen, vielleicht ein bisschen materiellen. Oder ich kann mir Wissen darüber aneignen, wer Krishna ist, wie er in dieser Welt erscheint und was seine Tätigkeiten sind. Und dieses Wissen wird mir in meinem spirituellen Leben weiterhelfen. Und das ist das Wissen, was wir kultivieren wollen. Spirituelles Wissen. Jnana als solches ist nichts Schlechtes. Es ist nur die Frage, Jnana von was? Wissen von was? Und so haben wir die freie Wahl. Wir mit allem in dieser Welt. Die Entscheidung musst du treffen. Was willst du wissen?
Die Ursache von allem.
Ja. Zum Beispiel. Okay. Ja, Mangala.
Schön, dass du hier bist.
Danke. Ja, schade.
Vielleicht noch zu Willis Frage, und es war sehr nice, wie du das erklärt hast. In der Wohlis dienen. Also hat es ja gefragt, vielleicht, wenn ich jetzt die Wohlis diene, diene ich vielleicht jetzt seinen materiellen Bedürfnissen, oder so, habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ich habe, glaube ich, mehrere Fragen in einer versteckt. Und da habe ich es extra kompliziert gemacht. Vielleicht sprechen wir es einfach.
Ja, das hat jemand gesagt, dass man, und das ist ja auch die Inspiration, die du uns heute geben wolltest, dass wir uns mehr kennenlernen in der Gemeinde. Dass wir als Devotees einfach. Wenn ich jetzt Devotees dienen will, dann muss ich die Devotees auch ein bisschen kennen. Was sind so das? Was sind so, was mag er? Was ist sein Dienst? Wie mag er Krishna dienen? Und dann, wenn man zusammen Dienst macht, das ist vielleicht auch eine wichtige Sache, dass man zusammen, wenn man zusammen Dienst, dann kann man sich innerhalb des hingebungsvollen Dienstes helfen gehen. Und das ist dann schon Grund der Dienst. Dass man sich im hingebungsvollen Dienst einfach Sachen, die uns im hingebungsvollen Dienst helfen. Jetzt mal wegen vielleicht ein Beispiel. Jemand mag Bücher verteilen, du hast eine Möglichkeit, irgendwie vielleicht was anzubieten. Wenn der Bodhi kommt, Bücher verteilen von weiter her und jetzt vielleicht Übernachtung und du hast gerade die Möglichkeit und sowas. Dann weißt du, du kennst ihn vielleicht, du weißt, der reist oder ist ein Prediger, der reist. Möglichkeiten, Bücher vielleicht zu stellen. Wenn du das so ein bisschen, wenn du ein bisschen weißt, wo du es mehr und mehr kennst, dann kann man sich gegenseitig viel, viel besser im Hingebungsvolldienst weiterbringen. Es ist wichtig, dass wir uns mehr und mehr kennenlernen und so. Unsere Bedürfnisse besser kennen. Gegenseitig. Das ist sehr nice, dass das.
Aber da gehören halt immer zwei dazu.
Man muss halt auch, man muss sich ein bisschen preisgeben.
Man muss was preisgeben und man muss, genau,
das ist das. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir in unserer deutschen Kultur, gerade in der nördlichen deutschen Kultur, glaube ich, ein sehr großes Problem damit haben, etwas von uns preiszugeben. Weil dann besteht ja auch immer die Gefahr, dass jemand vielleicht meine nicht so attraktiven Seiten kennenlernt. Und so wahr mir Gott helfe, wenn einer meine dunklen Geheimnisse kennt, dann werde ich ihn zu Tode schlagen. Weil ich muss das Bild, was ich möchte, dass die Leute von mir haben, um jeden Preis aufrechterhalten, oder? Oder? Das ist die Herausforderung. Und die Herausforderung des anderen ist es, dann damit vertrauensvoll und erwachsen umzugehen und nicht wertend zu sein, sondern zu sehen, oh ja, der Devote hat ja genau die gleichen Probleme wie ich auch. Weil letztendlich sitzen wir alle im gleichen Boot. Okay. Ja, schön euch alle zu sehen. Und ich freue mich schon auf die nächsten Feste mit euch. Srila Prabhupada ki jai.